Unser Gesundheitssystem ist eher ein Krankheitssystem, das zudem falsche Anreize setzt. Das World Economic Forum nannte es eine Input-Medizin, bei der einzelne Maßnahmen und medizinische Dienstleistungen, nicht aber das Endergebnis Gesundheit finanziell belohnt werden. Es forderte eine andere, Value-Based oder Outcome-Based Medizin. Zukunftsmusik? Nein. Das gibt es tatsächlich schon, sogar in Deutschland, und könnte bzw. muss eigentlich das Gesundheitssystem der Zukunft werden. Herzlich willkommen bei Geheilt statt behandelt, dem Podcast zum gleichnamigen Buch, das am 20. Mai im Plassen Verlag erscheinen wird und schon jetzt unter anderem bei Amazon gelistet ist. Und die heutige Episode wird gesponsert von Taledo Medical. Taledo Medical ist die kostenfreie Plattform des EU-finanzierten Startups Taledo zur diskreten Karriereplanung exklusiv für Ärztinnen und Ärzte. Mithilfe künstlicher Intelligenz wird das Matching von Kandidat und Vakanz automatisiert und wertvolle Zeit im Bewerbungsprozess gewonnen. Erfahren Sie mehr unter www.taledo-medical.de. Ja, eigentlich war der Plan ein Clubhouse-Raum vom 17. April mit Dr. Helmut Hildebrand, Vorstandsvorsitzendem der Optimedis AG, Michael Reiter, Journalist im Bereich Gesundheitswesen und Gesundheits-IT, sowie Christian Franken von Digital Health Systems und ein vergleichender Gesundheitssystemanalytiker, hier leicht aufbereitet zu präsentieren. Ich hatte auch ein Vorgespräch geführt mit Dr. Med. Dr. Ritt-Poll, Michael Wiechmann, Facharzt und war Leiter im Bereich Gesundheitsmanagement und Medizin bei der Allianz, war Professor und Leiter des Lehrstuhls für Healthcare Management bei der Munich Business School und jetzt Global Head Medical Affairs bei Sandoz Biopharmaceuticals. Leider hat diese Aufnahme nicht geklappt. Wir werden das wiederholen, sodass ich heute einen ersten Einstieg in das Thema quasi als Nacherzählung präsentiere. Aber es ist wahnsinnig wichtig, weil es geht um die Zukunft unseres Gesundheitssystems. In meinem Buch analysiere ich ja an einigen Stellen, wie unser Gesundheitssystem, was Forschung, aber auch eben klinische Praxis betrifft, funktioniert. Wir investieren nur 1% des gesamten Budgets in echte Prävention. Der ideale Patient ist eigentlich derjenige, der chronisch krank ist, nicht stirbt und schön brav alle 3 Monate seine Gesundheitskarte beim Hausarzt oder Facharzt abliefert. Eine erfolgreiche Prävention würde eigentlich durch unser jetziges System bestraft, weil dann der Patient ja ohne weitere Behandlung zurechtkommt und nicht mehr zum Arzt kommen muss. Der Arzt verliert also einen Patienten. Und für Krankenhäuser sind Extrembehandlungen, Operationen am lukrativsten. Darum finden so viele unsinnige Rücken-, Hüft- und Schulter-OPs statt und auch 4-mal mehr Herzkatheteruntersuchungen pro Kopf im Vergleich zu anderen Ländern. Und eine weitere Fehlentwicklung in unserem System ist der sogenannte Morbi-RSA, der Morbiditätsrisikostrukturausgleich zwischen den Krankenkassen, dass also Krankenkassen, die schwer kranke Patienten unter ihren Versicherten haben, einen Strukturausgleich erhalten. Das hat aber zum Beispiel die AOK ausgenutzt, Agenten zu Ärzten zu schicken, die ihnen dabei halfen, möglichst viele Diagnosen bei ihrem Patienten zu addieren, damit die bei ihnen Versicherten möglichst als sehr oder schwer krank eingestuft wurden und dadurch der AOK ein Strukturausgleich zur Verfügung gestellt wurde. Wir wissen auch aus Analysen der WHO, dass mehr Geld in das Gesundheitssystem zu stecken nicht zu mehr Gesundheit zwangsläufig führt. So ist die globale Gesundheitsversorgung von einer wachsenden Sorge um die Nachhaltigkeit geprägt. Die Kosten wachsen exponentiell und das setzt eben die Gesundheitsbudgets aller Länder stark unter Druck. Die USA leistet sich das teuerste Gesundheitssystem, aber in den USA geht seit 3 Jahren die Lebenserwartung zurück. Und sowas Ähnliches beobachten wir jetzt auch in Europa, und zwar in Großbritannien. Dort geht seit 1 Jahr die Lebenserwartung zurück. Der aktuelle Zustand ist praktisch in allen Systemen, dass die Menge an Eingriffen vergütet wird, also Arzneimittel, Operationen, Diagnostik, Bildgebung und so weiter, aber dass keine systematische Bewertung der Qualität oder der Summe aller dieser Leistungen erfolgt. Der ideale Zustand wäre natürlich, dass wir übergehen von einer volumenbasierten zu einer werteorientierten Gesundheitsversorgung. Und der entscheidende Wert kann ja eigentlich nur sein, wie viele der versicherten Patienten sind mehr oder weniger beschwerdefrei zu einem gegebenen Zeitpunkt. Im Rahmen eines solchen werteorientierten Ansatzes in der Gesundheitsversorgung würde der Fokus ganz klar auf die Prävention gelenkt werden, die im Moment ja praktisch kaum vergütet wird, würde anregen, hierzu Innovationen in der Behandlung einzuführen und würde aber auch neue Geschäftsmöglichkeiten für den öffentlichen und privaten Sektor bieten. Ich hatte ja schon das World Economic Forum erwähnt. Dort haben sich Gesundheitsökonomen für einen fundamentalen Paradigmenwechsel bei der Finanzierung medizinischer Leistungen ausgesprochen. Das Ganze begann im Juli 2016. Da startete das Weltwirtschaftsforum in Zusammenarbeit mit der Boston Consulting Group das Projekt Value in Healthcare. Das lief 3 Jahre bis 2018. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist die Gründung der Global Coalition for Value in Healthcare, einer öffentlich-privaten Kooperation zur Beschleunigung des Übergangs zu einer wertorientierten Gesundheitsversorgung, Gesundheitssystem, und zwar auf der ganzen Welt. Diese Global Coalition for Value in Healthcare wird als globale Plattform dienen, um Erfahrungen auszutauschen und auch effektive Best Practices zu entwickeln. Man muss ja nicht in jedem Land das Rad neu entdecken. Und die Entwicklung von werteorientierten Gesundheitssystemen weltweit zu steuern. Diese Koalition wurde dann im Januar 2019 auf der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums ins Leben gerufen und soll das Tempo der Transformation der Gesundheitssysteme weltweit beschleunigen. Also nochmal, in einem Satz, es geht darum, die Input-Medizin in eine Outcome-basierte Medizin zu verändern, bei der nicht die einzelnen Leistungen vergütet werden, sondern die Gesunderhaltung des Patienten. Hierzu gibt es einen Mythos, den man sehr oft hört, und zwar die Legende, dass chinesische Ärzte in der Vergangenheit nur Geld bekamen, solange der Patient gesund war und die Entlohnung ausgesetzt wurde, sobald jemand erkrankte. Das wäre in der Tat eine wertebasierte Medizin, nämlich Gesundheit und nicht medizinische Maßnahmen zu vergüten. Nur leider ist das ein Mythos. Das hat Paul Unschuld, ein Sinologe, also China-Wissenschaftler und Medizinhistoriker, der Professor und Direktor des Instituts für Geschichte der Medizin an der LMU München war, dann Professor und Direktor des Horst Gölz Stiftungsinstituts für Theorie, Geschichte und Ethik chinesischer Lebenswissenschaften der Charité in Berlin, ein absoluter Kenner der sogenannten traditionellen chinesischen Medizin. Die Ärzte waren in China vom 12. Jahrhundert an in der Regel nicht selbstständig, sondern Angestellte der Apotheker, ist auch mal interessant, und wurden auch von diesen bezahlt. Oder sie zogen übers Land, boten ihre Diagnose kostenlos an und bezogen ihr Einkommen aus dem Verkauf mitgebrachter Arzneien. Es gab auch Ärzte, die in eigenen Praxen Patienten behandelten. Die Bezahlung hing davon ab, ob der kranke Nachbar oder Fremder war und ob der Arzt den Lohn als Lebensunterhalt benötigte. Aber ein reines Erfolgshonorar gab es nie. Es gab sogar lange Zeit einen von den Konfuzianern vorgetragenen Streit in China, ob Heiler überhaupt Geld für ihre Dienste nehmen dürften. Aber wenn sie bezahlt wurden, dann ganz analog zu den Ärzten in Europa. Das Klischee, dass die Andersartigkeit und Sanftheit der östlichen Medizin belegen soll, hat also keine historische Grundlage. Anders als oft behauptet, ist die chinesische Heilkunde im Vergleich zur westlichen Medizin auch nicht ganzheitlich, sondern absolut unganzheitlich. Wie kann eine Medizin holistisch sein, wenn sie keine Chirurgie, keine Krankheitserreger und keine Psychiatrie kennt und vor allem keine Sozialmedizin? Für das Klischee von der sogenannten ganzheitlichen, traditionellen chinesischen Medizin gibt es überhaupt keine Belege. Jetzt also zur tatsächlichen und konkreten Innovation. Nämlich, wie schafft man es von Input zu Output, Messung als Vergütungsgrundlage zu kommen? Dafür gibt es verschiedene Begriffe international. Die am gebräuchlichsten ist Capitation. Könnte man in Deutschen mit Kopfgeld übersetzen. Klingt ein bisschen seltsam. Anderer Ausdruck ist Managed Care oder regionale Budgets zur Förderung koordinierter Versorgung. Im Grunde ist aber mehr oder weniger immer das Gleiche gemeint. Diese Capitation ist eine Zahlungsvereinbarung zwischen einer Managed Care Organisation und Leistungserbringern im Gesundheitswesen. Das sind also Krankenhäuser und Ärzte, aber letztlich auch Apotheker und so weiter. Und dadurch, dass eine Vereinbarung getroffen wird mit allen, werden also per Definition alle Sektorengrenzen überwunden und damit auch Partikularinteressen. Innerhalb so einer Vereinbarung wird für jede eingeschriebene Person oder Patient oder hoffentlich nicht Patient, die zugewiesen wird, pro Zeitraum ein Betrag festgelegt. Und dieser Betrag ist unabhängig davon, ob diese Person überhaupt irgendwelche Maßnahmen der Versorgung in Anspruch nimmt oder nicht. Und die Höhe der Vergütung richtet sich in der Regel nach den durchschnittlich zu erwartenden Kosten durch Inanspruchnahme der Gesundheitsversorgung, also zum Beispiel Alter oder Gesundheitszustand beim Eintritt in das Programm. Ein Anreiz ist natürlich, dass die Kosten reduziert werden. Das letztendlich gültige Maß ist aber die Gesundheit. Also es soll kein Anreiz geboten werden, Notwendiges nicht mehr zu machen, um Kosten einzusparen. Aber alles, was gemacht wird, soll evidenzbasiert sein. Automatisch führt das dazu, dass eine Konzentration auf präventive Gesundheitsversorgung stattfindet, da die Vorbeugung von Krankheiten natürlich letztlich finanziell viel effizienter ist, als nichts zu machen und dann nach vielen, vielen Jahren schwere Erkrankungen zu behandeln und das in der Regel chronisch. Außerdem ist das Ziel, möglichst wenige Krankenhauseinweisungen zu verursachen, sondern die meisten Patienten ambulant, also beim Hausarzt oder beim Facharzt, zu behandeln. Gleichzeitig lässt das Prinzip allen Leistungserbringern absolute Gestaltungsfreiheit, wie sie das erreichen. Eine Sache, die sich herausgestellt hat dabei, ist, dass eine technische Grundvoraussetzung für so ein System ist, eine absolut funktionierende digitale Infrastruktur, also elektronische Patientenakte zur Kommunikation der verschiedenen Gesundheitsberufe und Leistungserbringer über alle sogenannten Sektorengrenzen hinweg, also zwischen den verschiedenen niedergelassenen Ärzten, den Krankenhäusern, den Apothekern, den Physiotherapeuten und so weiter. Man könnte natürlich jetzt denken, dass es prinzipielle Risiken oder Nachteile gibt, dass einige Ärzte vielleicht versuchen könnten, teure Patienten zu meiden. Außerdem werden Ärzte im Unterschied zum jetzigen System quasi zu Mitversicherern der eingeschriebenen Kunden. Also sie bekommen ja die Verantwortung übertragen, mit dem ihnen zugeschriebenen Budget zurechtzukommen. Und je kleiner der Patientenstamm in so einem Konsortium ist, desto größer sind natürlich die Risiken, dass Schwankungen der jährlichen Kosten oder auch plötzlich auftretende Schwerstkranke, die sehr hohe Kosten verursachen, die Ressourcen übersteigen. Und große Anbieter oder große Verbünde haben natürlich ein kleineres Risiko diesbezüglich als kleine Verbünde. Große Anbieter können besser auf Schwankungen in der Leistungsnachfrage und den Kosten vorbereitet sein. Und ideal ist natürlich, wenn in einem bestimmten Gebiet alle Patienten in so einer Vereinbarung eingeschlossen werden. Ich sagte ja schon, dass das nicht nur reine Theorie ist, sondern tatsächlich schon Praxis. Zwar nur punktuell, aber immerhin erfolgreiche Praxis. Pionier waren hier die USA und lange Zeit wurde das Capitation-System als rein amerikanisch angesehen und schien kaum übertragbar auf andere Gesundheitssysteme. Ich werde aber gleich Beispiele zeigen, dass das durchaus übertragbar ist und sogar auf Deutschland. In den USA ist hier vor allem Kaiser Permanente auf dem Vormarsch. Im Gegensatz zu europäischen Modellen, auf die ich noch zu sprechen kommen werde, ist hier aber nicht die gesamte Bevölkerung einer Region dem Modell zugeordnet, sondern nur ausgewählte Versicherte. Jeden Monat zahlt dort ein Gesundheitsplan einer medizinischen Gruppe einen bestimmten Betrag für jedes eingeschriebene Mitglied. Und diese Zahlungsmethode wird eben Capitation oder Kopfgeld genannt. Die Medical Group erhält diese Zahlung unabhängig davon, ob das Mitglied in diesem Monat überhaupt Leistungen in Anspruch nimmt oder nicht. Die Ärzte der Medical Group werden dafür belohnt, dass sie das Richtige für die Patienten tun und nicht nach der Anzahl der von ihnen erbrachten Leistungen oder der Inanspruchnahme von Überweisungsdiensten und so weiter. Die Medical Group zahlt den Ärzten ein marktgerechtes Gehalt, das noch durch kleine Anreize ergänzt wird. Und diese Anreize basieren zum Beispiel darauf, dass Patienten schnell und einfach einen Zugang zu einem Termin bekommen und der durch Fragebögen ermittelten Patientenzufriedenheit sowie der gemessenen hohen Qualität der Versorgung. Das ist in Nordamerika. In Südamerika ist Peru ein solches Beispiel. Hier ging es vor allem darum, Wartezeiten zu reduzieren und die Patientenzufriedenheit zu erhöhen. Aber auch in Europa wurde das Capitation-Prinzip oder Managed-Care-Konzepte umgesetzt. In England gibt es den Social Impact Bond, auch bekannt als Pay-for-Success-Finanzierung. Also es wird nur der Erfolg bezahlt, also ergebnisorientierte Verträge. Da ist das Ziel, die Ergebnisse für eine bestimmte Gruppe von Bürgern zu verbessern. Und der erste dieser Social Impact Bonds wurde 2010 gegründet. In Spanien gibt es Bietergemeinschaften, zum Beispiel um Madrid herum, einer Gesamtversicherung aller Versicherten über 15 Jahre. Und die Gehälter der Ärzte werden dort direkt durch die Krankenkassen finanziert. Das hat in Spanien innerhalb weniger Jahre zu signifikanten Einsparungen geführt, ohne dass die Qualität der Versorgung beeinträchtigt wurde. In Zeiten von Corona hat man ja von einem dramatischen Mangel an Intensivbetten gehört. Darauf bin ich aber schon mal in meinem Podcast eingegangen mit Dr. Ziegelmeier, warum wir in Deutschland so viele Intensivbetten haben. Das beruht nicht auf einer hervorragenden Vorbereitung für Pandemien, sondern aus einer grotesken Überversorgung mit unnötigen Operationen, die eben dann die Vorhaltung einer hohen Anzahl von Intensivbetten erfordert. Die hohe Qualität der Versorgung in Spanien übersetzt sich, mal jetzt ausgenommen von Corona-Pandemie-Zeiten, in eine der höchsten Lebenserwartungen in Europa. Nur Italien, Schweden, Irland und Malta haben eine noch höhere Lebenserwartung. Und Deutschland kommt erst deutlich weiter unten mit einer 1,5 Jahre kürzeren Lebenserwartung. Andere Länder, die auch Capitation eingeführt haben, sind die Niederlande oder auch die Schweiz. Sie sind eigentlich das Mutterland von Managed Care in Europa. In Deutschland entspricht das ungefähr den Disease Management Programmen, wie zum Beispiel im Diabetes. Das hat natürlich auch Nachteile. Die freie Arztwahl ist eingeschränkt. Dafür gibt es vertraglich geregelte Abläufe, die eben nicht die Qualität beeinträchtigen, aber die Kosten senken. Die Analyse dieser Capitation- oder Managed Care-Projekte hat ergeben, dass sie in der Tat kostengünstiger sind, bis zu 30% niedrigere Versorgungskosten, zum Beispiel durch den Einsatz von Arzneimittelleitlinien, die dann auch konsequent umgesetzt werden, wurden die Arzneimittelkosten um über 10% gesenkt. Dann 40% weniger Krankenhauseinweisungen und wenn, dann eine um zu 35% verkürzte Verweildauer der Patienten in den Krankenhäusern. Allerdings hat so ein System auch Kostensteigerungen, denn die Qualität muss ja gemessen werden. Das erhöht die Verwaltungskosten bei den Betreibern der Managed Care Modelle. Aber letztlich kommt auch dies ja wieder dem Patienten zugute, wenn man die Qualität der medizinischen Versorgung tatsächlich auch misst. Und diese Qualität ist entweder gleich geblieben bei verminderten Kosten oder wurde sogar verbessert. Eine verbesserte Dokumentation und Datenqualität. Die Leistungserbringer waren besser ausgebildet und höher qualifiziert. Die Kontrolle und Behandlung von Herz-Kreislauf-Risikofaktoren, wie zum Beispiel Rauchen, erhöhte Fettspiegel im Blut und erhöhter Blutdruck, wurden konsequenter und häufiger angegangen. Präventionsmaßnahmen, wie zum Beispiel Krebsfrüherkennung, Impfung oder Suchtentwöhnung, wurden 50% häufiger durchgeführt, sodass viele Ärzte und Patienten diese Programme letztlich als äußerst positiv wahrgenommen haben. Sowohl Ärzte als auch Patienten haben die Notwendigkeit für Reformen im Gesundheitssystem erkannt und stehen neuen Versorgungsmodellen offen gegenüber. Kritische Aspekte sind, dass viele Patienten eigentlich gerne die bisherige Hausarztbeziehung beibehalten hätten, dies aber nicht immer ideal ist, dann natürlich prinzipiell durch die Digitalisierung immer gewisse Datenschutzbedenken. Was Ärzte betrifft, war eine wesentliche Motivation, an diesen neuen Modellen teilzunehmen, dass sich ihre eigene wirtschaftliche Situation dadurch stabilisierte oder sogar verbesserte und insbesondere die Rolle von Allgemeinmedizinern wurde deutlich aufgewertet, also dem typischen Hausarzt, weil eben auch vermieden wurde, kostspielige Überweisungen zu Fachärzten durchzuführen, obwohl diese gar nicht notwendig gewesen wären. Demgegenüber haben natürlich Fachärzte Widerstände entwickelt, weil eben weniger Patienten zu ihnen überwiesen wurden. Und alle Ärzte haben eine gewisse Abneigung dagegen, direkte Vertragsbeziehungen und auch Verantwortlichkeiten mit den Krankenkassen einzugehen. Sowas kann natürlich über eine dazwischen gepufferte Organisation und deren Management abgefangen werden. Man kann auch nicht verheimlichen, dass für alle Beteiligten, also Ärzte und Patienten und alle Gesundheitsdienstleister in so einem System, die Anforderungen sehr hoch sind. Also man muss innovationsfähig und innovationsbereit sein und kann eben nicht darauf zurückfallen, ich will, dass alles so bleibt wie früher. Die Patienten müssen sich an neue Prozesse der Gesundheitsversorgung gewöhnen. Zum Teil müssen sie auf bisherige Wahlfreiheiten, also dass sie ihren Hausarzt bestimmen konnten oder zu jedem Facharzt gehen, zu dem sie gerne gehen wollten, verzichten. Und unter Umständen eine teilweise höhere finanzielle Verantwortung übernehmen, wenn sie zum Beispiel auf Behandlungsmethoden bestehen, die nicht evidenzbasiert sind, also für die es keine Belege gibt und die sie dann eben notfalls selber zahlen müssen. Die optimale Patientenversorgung ist also ein Balanceakt zwischen medizinisch bedenklicher Unterversorgung und einer wirtschaftlich schädlichen Überversorgung. Also weder das eine noch das andere will man haben. Und durch die Einbindung in ein Team oder Versorgungsmodell können die Ärzte das gewohnte Einzelkämpfer-Dasein aufgeben und sich in ein kollegiales Netzwerk einfügen. Kann aber durchaus auch sein, dass manche Ärzte sich ganz wohl gefühlt haben in der Rolle des Alleinbestimmers und sich jetzt plötzlich in einem Team für bestimmte Entscheidungen und Maßnahmen rechtfertigen müssen. Erfordert also eine hohe Kommunikations- und Kompromissfähigkeit. Denn die vielbeschworene ärztliche Therapiefreiheit bei der Durchführung und Rechtfertigung medizinisch und wirtschaftlich umstrittener Maßnahmen ist dann nicht mehr so einfach. Denn alle müssen sich an Leitlinien, Standards und wirtschaftlichen Vorgaben orientieren und das Versorgungsverhalten einzelner Ärzte kann dann deutliche Anpassungen erforderlich machen. Und im Rahmen dieser Managed Care Modelle, die müssen ja auch alle verwaltet werden, kommt es dann nicht nur auf betriebswirtschaftliche Kenntnisse, sondern auch medizinisches Wissen an, bei der Begutachtung, bei der Qualitätssicherung und bei dem Aufbau von Disease Management Programmen. Und ich sagte ja schon, dass es das sogar in Deutschland schon gibt. Und das ist durchaus mit den bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen der gesetzlichen Krankenversicherung möglich, denn im Sozialgesetzbuch 5 wurden neue Regelungen zu Modellvorhaben eingeführt, die Strukturverträge und integrierte Versorgung ermöglichen. In der Regel beteiligen sich dann in einer Region nicht alle Krankenkassen, sodass nicht alle Versicherten beteiligt sind. In einem Beispiel war es nur die AOK und die landwirtschaftliche Krankenkasse, aber dann dadurch doch 50% aller Versicherten. Auch das Knappschaftsmodell kann man im Grunde genommen in so ein Capitation-Programm mit einbeziehen. In diesem Clubhouse-Room ging es dann vor allem um Beispiele der Optimedes AG und dazu gehört zum Beispiel das gesunde Kinzigtal, ich glaube es ist im Schwarzwald. Dort waren 2010 30.000 Versicherte eingeschrieben und die eingeschriebenen Patienten sind überdurchschnittlich alt. Das heißt, die geplante Zielgruppe wird also erreicht. Man hat ja nichts davon, wenn sich hauptsächlich Junge in so ein Programm einschreiben und die ganzen Alten in ihrem klassischen System bleiben. Ein interessanter Parameter war, wie viele wechseln dann wieder aus dem Programm raus oder zu anderen Krankenkassen. Das sind üblicherweise pro Jahr 5% der Versicherten. In dem Programm waren es aber nur 2%. Ein Qualitätskriterium ist zum Beispiel, wie viele Patienten hatten eine Multimedikation, nahmen also dauerhaft mehr als 5 Arzneimittel ein. Und dieser Anteil war mit 5-6% deutlich geringer als in der Kontrollgruppe. Eine sehr schwierige Therapie ist die Therapie von Patienten mit Herzinsuffizienz, also Herzschwäche. Hierfür existieren Leitlinien, nur werden die oftmals nicht eingehalten. Und auch hier im Rahmen des gesunden Kinzigtal-Projekts war die Behandlung von Patienten mit Herzinsuffizienz qualitativ wesentlich hochwertiger und leitliniengetreu. Weiteres Qualitätskriterium ist, wie oft Diabetiker Augenhintergrund Untersuchungen bekommen, um eine Erblindung möglichst zu vermeiden. Das geschieht normalerweise bei 30% der Diabetikern. Ideal wäre das bei 70% der Diabetiker zu machen und in diesem Programm waren es immerhin 50% aller Diabetiker. Und die Kosten der Arzneimittelversorgung war pro Mitglied um 33 Euro günstiger und insgesamt wurden in dem ganzen Programm 800.000 Euro pro Jahr eingespart. Das ist vielleicht das bisher am besten untersuchte Modell in Deutschland. In Hamburg gibt es dann noch den Gesundheitskiosk Bildstedt und in Nordhessen gibt es das Programm Gesunder Werra-Meißner-Kreis und im Schwalm-Eder-Kreis soll, glaube ich, auch etwas aufgebaut werden. Eine Herausforderung, die es in Deutschland bei diesen regionalen Projekten gibt, dass wir eigentlich im Gesundheitssystem keine strenge Definition von Regionen haben. Also die Krankenhauseinzugsgebiete unterscheiden sich von den Zuständigkeitsregionen der Krankenkassen und die Bedarfsplanung der kassenärztlichen Sitze unterscheidet sich auch wieder von diesen. Zudem planen Krankenkassen in der Regel einjährig, müssen also jedes Jahr ihre Beiträge an das Ergebnis des Vorjahrs anpassen. Zusätzlich von dem Sozialgesetzbuch ermöglichten Grundbedingungen für solche Capitation-Programme gab es in den letzten Jahren noch weitere Innovationen, die diese auch fördern sollten. Zum einen das AMNOG, das Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetz, das die Preisregulierung neuer Medikamente seit Januar 2011 neu ordnete und insbesondere die Preise für patentgeschützte Arzneimittel auf Basis einer Zusatznutzenbewertung festlegte. Das heißt, für ein neues Arzneimittel, das auf den Markt kommt, auch wenn es patentgeschützt ist, kann nur ein höherer Preis verlangt werden, wenn auch ein größerer Nutzen vorhanden ist. Und eine Nachuntersuchung des Bundesinstituts für Arzneimittel ergab, dass das bei 60% aller Arzneimittel nicht der Fall ist. Sie sind zwar neu, haben aber keinen Zusatznutzen. Und die zweite Innovation, die natürlich auch solchen Capitation-Programmen in die Hände spielt, ist das digitale Versorgungsgesetz, DVG, das für eine bessere Versorgung durch Digitalisierung und Innovation sorgen soll. Dazu gehört die elektronische Patientenakte, hatten wir ja auch schon einen Podcast drüber, das elektronische Rezept, generell digitale Gesundheitsanwendungen, also Apps als Therapie und auch das Krankenhauszukunftsgesetz, das Krankenhäuser digitalisieren soll, weil ich sagte ja, eine essentielle technische Voraussetzung für solche Verbünde ist, dass die Daten zwischen den verschiedenen Leistungserbringern wie Krankenhaus, Ärzten, Patienten, Apothekern und so weiter reibungslos fließen. Digitalisierung bringt hierbei Transparenz, beschleunigt aber noch nicht den Kulturwandel. Und der Kulturwandel nicht nur erbrachte Leistungen, sondern entstandene Gesundheit zu vergüten, das ist eigentlich das revolutionäre Grundprinzip dieser Capitation oder dieses leicht unschönen Begriffs Kopfgelds, aber absolut im Sinne des Patienten. Ja, und wenn Ihnen dieser Gratis-Podcast gefallen hat, freue ich mich immer, wo das möglich ist, über Ihre Bewertung, gerne auch einen Kommentar. Und empfehlen Sie den Podcast weiter, damit immer mehr Menschen an diese Infos kommen. Treten Sie auch gerne meiner Facebook- oder Signalgruppe bei. Schicken Sie mir auch gerne eine E-Mail an harald.schmidt@mac.com. Und zusätzlich können wir uns ja ab sofort zu direkten Gesprächen in der App Clubhouse treffen. Samstagnachmittag um 14 Uhr in einem Raum zum Thema vom Ende der Medizin, wie wir sie kennen. Hochinteressante Gesprächspartner kritisieren, wo es im Moment in der Medizin hakt, aber auch, welche fantastischen neuen Innovationen am Horizont sind oder auch schon Realität. Ja, und der heutige Pharma-Song lautet Capitation Blues, ist von Dr. Sam and the Managed Care Blues Band aus 1997 und deren Album Minimal Service CPT 99211. Na, fasse ich nochmal die wichtigsten Punkte zusammen. Das Prinzip der Capitation oder des Kopfgelds ist, Gesundheit zu fördern, anstatt vor allem Leistungen am Kranken zu bezahlen. Und dieses Prinzip funktioniert. Digitalisierung ist dafür notwendig, reicht aber natürlich nicht aus. Das ganze Konzept ist anspruchsvoll und verlangt Teamgeist von allen Beteiligten und die Bereitschaft zur Veränderung. Bigger ist in dem Fall better, um Risiken durch einzelne schwerkranke oder sehr kostspielige Therapien aufzufangen und kann aber schon regional funktionieren. Siehe zum Beispiel das Kinzigtal, Nordhessen und Hamburg. Ja, ich hoffe, dieser Ausblick in die Zukunft der Medizin oder des Gesundheitssystems hat Ihnen gefallen. Wir werden das sicherlich noch durch weitere Interviews hier vertiefen und wenn Sie Zeit und Lust haben, auch in dem Clubhouse Room vom Ende der Medizin, wie wir sie kennen, immer samstags, entweder um 14 oder manchmal um 13 Uhr. Tschüss, bis nächsten Sonntag.